dann sind wir eben darauf gekommen, dass es nicht Abnutzungserscheinungen sind, sondern Entzündungsprozesse. Und es bedeutet, wenn ich diese Entzündungsprozesse im Gelenk umkehren kann und ein System aufbauen kann, was entzündungsdämpfend ist, dann habe ich den Schlüssel in der Hand, dass Knorpel wieder regenerieren kann.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Schmerzen in den Knien oder der Hüfte, in den Schultern, der Wirbelsäule, den Fingern, Probleme beim Aufstehen, Gehen oder beim Sport. Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland sind vom Gelenkverschleiß betroffen und bei den über 65-Jährigen jede zweite Person. Und neben Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Alltag führt das für viele zu einer mangelnden Lebensqualität. Meist wird das Ganze symptomatisch behandelt, Schmerzmittel, Injektionen und dann das große Thema Operation. Knorpel, Ersatz oder ähnliches. Und grundsätzlich geht es darum, wenn Knorpel abgebaut ist, dann ist das Ganze irreversibel. Hier steht sie, die Diagnose Arthrose. Gelenkverschleiß, chronisch und die Aussage, damit muss man leben. Aber was ist, wenn es falsch ist? Was ist, wenn der Körper tatsächlich wieder aufbauen kann? Unter den richtigen Bedingungen. Und dieses Thema bespreche ich heute mit einem der führenden Experten auf diesem Gebiet, Dr. Wolfgang Feil, promovierter Biologe, Sportwissenschaftler und eine der lautesten Stimmen, wenn es um regenerative Arthrosemedizin geht. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, neue Informationen euch zu geben, dass Knorpel tatsächlich regenerieren kann.
Und du sagst es schon, dieser zentrale Satz, den man sonst irgendwie nie hört, also wenn ich meine Lehrbücher mir so anschaue, dann aus der Vergangenheit, dann heißt es immer Knorpel, Regeneration ist ziemlich schwierig und genau darauf will ich heute mit dir eingehen. Du hast viele Bücher geschrieben, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, sind es 14, 15 Bücher.
Genau.
Und dein aktuelles Bestseller in diesem Bereich sagt es relativ klar, Arthrose endlich heilen, darum geht es und genau darüber will ich in der Tiefe mit dir sprechen und vielleicht so den Einstieg einmal zu wählen. Erstmal, was hat dich dazu bewogen, dich so intensiv mit dem Thema Arthrose auseinanderzusetzen und was waren da vielleicht auch die ersten Erkenntnisse?
Ja, ich bin von der Ausbildung her Biologe und Sportwissenschaftler und habe schon vor 35 Jahren angefangen, Nationalmannschaften nährstoffmedizinisch zu betreuen, Bundesliga-Vereine, Spitzenathleten. Und wir haben damals schon immer gesehen, dass wenn jemand verletzt ist, dass wir den wieder schnell hinbekommen haben mit einer umfassenden Strategie. Und als Biologe war ich sowieso schon immer der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass biologische Systeme heilen immer aus. Hm. Es konnte also nie sein, dass es ausgerechnet beim Mensch keine Regenerationskraft im Knorpel geben konnte.
Und das hat dich dazu bewogen, dich näher damit auseinanderzusetzen. Ich habe eben die Zahlen nur mal angedeutet, ja. Also Millionen Menschen sind von Arthrose betroffen, beziehungsweise haben auch diese Diagnose, die erstmal im Raum steht, dann ältere Menschen sowieso. Und wie es der Name schon irgendwie so verrät, es geht um Gelenkverschleiß und dann Abnutzung und dann diesen Glaubenssatz, da kann man nichts mehr dran ändern. Gib uns gerne da mal so einen Einstieg. Ab wann entsteht Arthrose und was ist es dann eigentlich wirklich? Also wie ist vielleicht die aktuelle Meinung dazu? Und dann erklär uns genauer, was eigentlich wirklich passiert.
Ja, der Fehler der Medizin war jahrzehntelang zu behaupten, Arthrose ist eine Verschleißerkrankung, eine Abnutzungserkrankung, weil das hat ein ganz falsches Bild aufgemacht. Das hat nämlich so ein Bild im Kopf aufgemacht, ja, das ist jetzt abgenutzt, verschlissen und dann ist es weg. Und so haben auch die Orthopäden jahrzehntelang immer fälschlicherweise behauptet, was weg ist, wäre weg und kann nicht mehr aufgebaut werden. Das widerspricht aber der Biologie des Menschen. Und wir haben dann natürlich tief geforscht, wie Knorpel regenerieren kann. Dann sind wir eben drauf gekommen, dass es nicht Abnutzungserscheinungen sind, sondern Entzündungsprozesse. Entzündungsprozesse, die auf die Dauer immer mehr den Gelenkknorpel abbauen. Und es bedeutet, wenn ich diese Entzündungsprozesse im Gelenk umkehren kann und ein System aufbauen kann, was entzündungsdämpfend ist, dann habe ich den Schlüssel in der Hand, dass Knorpel wieder regenerieren kann. Wenn du dann fragst, was ist dann so der wissenschaftliche Startpunkt gewesen? Wir haben es ja in der Praxis gesehen, dass wir Athleten, hauptsächlich Fußballer, die richtig ein Problem hatten mit Arthrose, dass wir die wieder hinbekommen haben, ohne dass die operiert wurden. Und der Startpunkt war eigentlich so 2006, als dann es wissenschaftliche Veröffentlichungen gab, die gezeigt haben, dass der menschliche Körper immer Regenerationskräfte hat und Zellen nachliefert, die vom Knochenmark kommen und dann, das sind sogenannte Progenitorenzellen, die haben Stammzellenqualität und die können sich dann zu Knorpelzellen umwandeln. Und das war 2006, wo wir praktisch die ersten Studien gesehen haben und es hat dann uns in der praktischen Arbeit bestätigt und so haben wir dann uns immer weiter in der Forschung tiefer rein begeben und heute wissen wir ganz genau, wo ist der Schlüssel, wo ist der Schalter, um Knorpelregeneration anzuschalten.
Und auf diesen Schalter will ich gleich mit dir eingehen, aber nur um nochmal für alle, die jetzt zuhören, um dieses Bild wirklich mal zu verändern von es geht nicht um Verschleiß, also ich kenne so viele, sowohl patientenseitig als auch Menschen, die sagen, ja klar, ich habe halt früher viel Fußball gespielt und deshalb ist mein Knie kaputt. Und deshalb habe ich heute ein Problem. Aber du sagst ganz klar, oder ihr habt es auch in eurer Forschungsgruppe herausgefunden und quasi dann auch in praktikables Konzept überführt, es geht um Entzündung. Das heißt, der entzündliche Prozess, der, und hier müssen wir vielleicht auch nochmal unterscheiden, ja nicht nur einfach eine Entzündung ist, kurze Aktivität des Immunsystems und wieder aufhört, sondern es geht um im Wesentlichen um chronische Entzündung.
Genau, das sind chronische Entzündungen, die praktisch permanent da sind und die aber nicht so schwerwiegend sind, dass wenn man dann draufdrücken würde auf so ein Gelenk, dass es sofort wehtut, sondern wir sprechen hier von niedriggradigen Entzündungen. Man kann das sich so vorstellen, dass es wie wenn ein inneres Feuer so ein bisschen leicht vor sich hinlodert und dann permanent eben dann Knorpel abbaut.
Und das heißt, wenn wir da dranbleiben, ich mag das sehr, diesen Prozess nochmal, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, das heißt, das Feuer lodert, das Immunsystem ist aktiv und überträgt sich quasi, ich sage jetzt mal übertragen, auch auf Gelenkstrukturen. Das heißt, hier haben wir dann einen abbauenden Prozess oder einen anhaltenden entzündlichen Prozess.
Genau, dieses lodernde Feuer, das sind dann Botenstoffe, Entzündungsbotenstoffe, die dann Knorpel abbauen. Und was eben für viele nicht so klar ist, Entzündungen im Körper wandern und können wandern. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein linkes Knie in einer chronischen, niedriggradigen Entzündungsreaktion habe und es dann jahrelang immer schlechter wird, und ich mich dann entscheiden würde, das Gelenk zu operieren, einen Gelenkersatz reinzumachen, dann ist natürlich die Entzündungsreaktion aus dem Körper nicht weg. Und das bedeutet, dann geht die Entzündung auf ein anderes Gelenk und baut dann dort den Knorpel ab. Und das wissen auch viele, die zum Beispiel so Polyarthrose an den Fingerendgelenken haben. Das sind so verdickte Endgelenke an den Fingern. Der Übergang zu Rheuma ist das auch das Krankheitsbild. Und die stellen häufig fest, auf einmal wird nicht nur der Finger dick oder andere Finger dick, sondern auch der große Zeh. Und dann fragen die sich immer, was hat denn jetzt der Finger mit dem großen Zeh zu tun? Und es ist die Grundeigenschaft einer entzündlichen Erkrankung, die ist nicht lokal, die kann man nicht fixieren im Körper, sondern die kann wandern. Und deshalb bringt auch eine Operation nichts, weil ich habe dann das innere Feuer nicht gelöscht.
Und das ist übrigens auch, weil du es so beschreibst, typischerweise kenne ich das dann auch gerne, dann wird ein Knieersatz eingebaut, dann 2 Jahre später, vielleicht auch schnell dann das andere. Und dann heißt es, ja gut, die statischen Veränderungen sind jetzt die Ursache, dass die Belastung anders ist oder ähnliches. Aber es ist der wabernde entzündliche Prozess. Ja. Und jetzt müssen wir auch noch sagen, wir sprechen heute explizit über Arthrose, aber auch grundsätzlich niedriggradige Entzündungsreaktionen stehen in Verbindung mit nahezu jeder chronischen Krankheit, über die wir in unserer westlichen Zivilisation eigentlich sprechen, als Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau. Krebserkrankungen, die mit dazugehören. Und bei der Arthrose ist es eben genauso. Und dann haben wir einen abbauenden Prozess. Und jetzt hast du eben schon etwas mal eben nebenbei schon erwähnt. Wir stoppen nicht nur die Entzündung, sondern drehen den Prozess um. Also das finde ich auch so faszinierend, dass wir auch über Neuaufbau und wirkliche Regeneration sprechen können. Wie kann das funktionieren?
Ja, also ich habe vorher schon mal gesagt, wir kennen jetzt heute den Schlüssel für die Knorpelregeneration. Und wenn wir uns die Gelenkinnenmembran anschauen, dann liegen da sogenannte Makrophagen. Makrophagen in dem Typ-1-Zustand. In dem Typ-1-Zustand geben diese Makrophagen lauter entzündungsfördernde Botenstoffe ab. Und diese entzündungsfördernden Botenstoffe, die bauen letztendlich den Knorpel ab. Und wenn es uns gelingt, diese Makrophagen in der Gelenkinnenmembran umzuprogrammieren, umzupolarisieren vom M1 zum M2-Zustand, dann haben wir die Heilungskraft entdeckt, weil der M2-Zustand dieser Makrophagen, der gibt jetzt nicht entzündungsfördernde Stoffe ab, sondern entzündungsauflösende Stoffe ab. Und dann habe ich praktisch nicht nur das Milieu von entzündlich auf normal gestellt, sondern es sind richtige Heilungsprozesse. Und diese entzündungsauflösenden Botenstoffe, die haben noch einen zweiten Effekt, dass dann diese Stammzellen, die vom Knochenmark kommen, dass die dann viel mehr aktiviert werden, sich zu teilen und dann neue Knorpelzellen bilden. Und interessanterweise liegen auch in einem schon vorgeschädigten Knorpel auch schon ruhende Stammzellen. Die schlafen einfach und im Entzündungsprozess werden die also nicht wach und können nichts reparieren. Und wenn jetzt aber diese Makrophagen im Zustand 2, diese M2-Makrophagen, dann entzündungssenkende Botenstoffe wie TGF-Beta abgeben, dann werden diese ruhenden Stammzellen so rund um ein beschädigtes Gelenk wachgerüttelt und werden dann selber auch zu Knorpelzellen. Das heißt, es ist ein ganz dynamischer Prozess, der dann angestoßen wird. Und deshalb ist es notwendig, diesen Schalter zu drücken.
Und dieser Schalter ist der entscheidende Auslöser letztendlich, um wirklich nicht nur die Entzündung wirklich final zu regulieren, sondern dann auch wirklich Heilung einzuleiten. Und du hast gerade das Milieu, das Entzündungsmilieu beschrieben. Und ich glaube, da steckt relativ viel drin, wo wir uns auch für die Lösung quasi etwas abschauen können. Aber was passiert unter Umständen in unserem Lebensstil, was dazu führt, dass chronische Entzündungen mehr und mehr mit entstehen?
Gut, die chronischen Entzündungen, die können viele Ursachen haben. Die eine Ursache ist halt eine schlechte Ernährung mit viel Kohlenhydraten, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis, viel Zucker. Dann das falsche Fettspektrum. Wir essen oder nehmen viel zu viel Omega-6-Fettsäuren in Form von Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl und Sojaöl auf. Viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren in Form von Leinöl oder auch von Fisch. Und also dieses ganze Ernährungssystem, wir reden dann, stell die Ernährung um nach Dr. Feil, entzündungssenkende Ernährung nach Dr. Feil, dann hat man praktisch eine gute Basis erreicht. Aber die Entzündungen können aber auch durch Stress kommen. Stress, chronischer Stress, wenn die Menschen gar nicht mehr zur Ruhe kommen, ständig unter Strom stehen, dann reagiert der Körper auch in Form von Entzündungen. Es gibt Arzneimittel, die Entzündungen machen, und UV-Strahlen und Bewegungsmangel. Also es kann auch sein, dass jemand einfach nur rumsitzt und dann dadurch Arthrose bekommt.
Ganz schöne Ironie eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass, wenn man von Verschleiß spricht, aber es wurde irgendwie gar nicht richtig verwendet. Und ernährungsseitig, lass uns daran teilhaben. Mhm. Ernährung nach Dr. Fall. Du hast gerade schon die Elemente mit benannt, aber nimm uns mit. Wir haben eben schon mal kurz über das Thema Frühstück gesprochen. Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen was erzählen.
Also, wenn man mich früher so vor ein paar Jahren, bevor das neue Buch Arthrose endlich heilen geschrieben wurde, wenn man mich gefragt hat, wie sieht die Dr. Feilernährung aus, dann habe ich immer gesagt, Gemüse, Gemüse, Salat, Salat, Kräuter, Gewürze. Gemüse, Gemüse, okay. Salat, Salat, Kräuter, Gewürze. Aber wir wussten nie, welches Gemüse, welche Kräuter, welche Gewürze, welcher Salat ist tatsächlich stärker in der Entzündungsauflösung und in der Entzündungssenkung. Und es war eine Hauptaufgabe bei dem neuen Buch, dass wir alle Lebensmittel kartiert haben und angeschaut haben, wie viel entzündungssenkende Potenziale stecken in den Lebensmitteln drin. Und dann haben wir Hitlisten aufgebaut, die dann auch im Buch dann abgebildet sind. Hitlisten bei Gemüse, bei Salat, wo also am meisten entzündungssenkende Kapazität drin ist. Und bei den Gemüsesorten, klar, das war für uns auch logisch. Das sind dann so Brokkoli und Kohl und rote Beete und Zwiebel und Knoblauch. Im Salatbereich sind es die Salatsorten, die noch etwas bitter sind, Chicorée, Radicchio, Löwenzahn, Feldsalat. Im Gewürzbereich hatten wir früher schon immer viel Ingwer, viel Kurkuma, Zimt, Chili und Pfeffer empfohlen. Und jetzt beim Durchrechnen dieser neuen entzündungssenkenden Kapazität sind wir auf ein Lebensmittel oder auf ein Gewürz gekommen, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das sind die Gewürznelken.
Okay.
Und die Gewürznelken haben so viel entzündungssenkende Kapazität, dass die in einer entzündungssenkenden Ernährung, um Arthrose aufzulösen, nicht fehlen dürfen. Und Gewürznelken kennen halt viele nur so im Rosenkohl drin, so als Gewürz, dann macht man es wieder raus.
Ja.
Und wenn man das aber therapeutisch zur Entzündungssenkung einsetzt, dann ist es wichtig, also diese Gewürznelken in großer Menge zu essen und zu schlucken. Und das mache ich dann auch immer im Webinar. Ich sage dann immer, fangt mal mit einer Gewürznelke zu jedem Essen an. Und wenn ihr merkt, ihr könnt es vertragen, dann erhöht einfach auf 2 Gewürznelken pro Mahlzeit. Und das Ziel wäre dann pro Mahlzeit 6 Gewürznelken zu schlucken. Und das habe ich dann auch dabei, dass man das auch so anschaulich dann sehen kann.
Ja.
Also ganz normale Gewürznelken, die kennen ja deine Zuhörer. Die haben da vorne so ein Köpfchen und so ein Stiel. Und die kann man einfach reinnehmen. 1, 2, 3, 4. Und dann braucht man die gar nicht kauen, weil manche mögen diesen Nelkengeschmack gar nicht.
Okay.
Und dann kann man die einfach... Manchmal muss man schon noch einmal draufkauen. Und dann kann man die einfach runterschlucken. Und das ist eine Gewohnheitssache. Manche sagen, ach, das ist ganz einfach. Manche Menschen vertragen Gewürznelken nicht, wenn sie es nüchtern nehmen. Aber darum sage ich immer, direkt hinter der Mahlzeit.
Hinter der Mahlzeit.
Hinter der Mahlzeit. Ja. Dann ist schon was im Magen und
ja,
dann im Magen drin. Und dann ist es sehr gut verträglich.
Lass uns da nochmal dran bleiben, wenn du sagst, die entzündungsauflösende Kapazität von Lebensmitteln.
Ja.
Also um was geht's da genau? Also was habt ihr getestet oder was habt ihr herausgefunden? Jeder kennt das, ne? Wenn wir über Kurkuma, Kurkumin, Ingwer sprechen. Jeder hat es schon mal irgendwie gehört, aber was ist das eigentlich? Geht es nur um Antioxidation oder was ist das Thema?
Ja, die entzündungssenkenden Inhaltsstoffe setzen sich zusammen aus Antioxidantien. Aber wir haben natürlich auch schwefelhaltige Verbindungen, zum Beispiel im Brokkoli, Sulforaphan, hochentzündungssenkend, Aminosäuren wirken entzündungssenkend, Methionin. Und das habe ich alles im Buch dann erklärt, was für Inhaltsstoffe Lebensmittel haben können. Und wenn ich dann halt nur Pommes esse, dann habe ich die ganzen Entzündungssenker nicht. Und so konnten wir dann diese entzündungssenkende Kapazität aufzeigen. Und alle Lebensmittel, die viel Zucker haben, das hat natürlich dann die entzündungssenkende Kapazität gesenkt. Und so, dass man also, wenn man jetzt süßes Obst hat, dann hat man natürlich im Obst sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole. Die sind gut, aber auf der anderen Seite wird der Zucker wieder abgewertet. Und deshalb haben eben die Gewürze so hohe entzündungssenkende Kapazitäten, weil die nur aus Polyphenolen, Antioxidantien, Vitaminen, Mineralien bestehen.
Ja. Dann sagtest du, die Lebensmittelauswahl, wenn wir sie, also ich sag mal das, was wir typischerweise in der westlichen Ernährung mitfinden, und du sagst einen hohen Kohlenhydratanteil, mhm, beziehungsweise auch vor allen Dingen Zuckeranteil. Wie wirkt sich das auf Entzündung aus? Also ja, wie ist dieser Zusammenhang?
Wenn bei jeder Mahlzeit eine hohe Kohlenhydrataufnahme und eine hohe Zuckeraufnahme gegessen wird, dann geht der Blutzuckerspiegel hoch. Und viele Menschen sehen in Nudeln und Brot keinen Zucker. Aber Stärke sind tausende von Glukosemoleküle zusammengebaut. Wenn die alle im Darm dann aufgespaltet werden, haben wir praktisch den Zucker von der Stärke. Und deshalb diese stärkereichen Lebensmittel, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis, die müssen einfach runter halbiert werden. Und wenn du nach dem Zusammenhang zur Entzündung fragst, wenn wir bei jeder Mahlzeit viel Kohlenhydratladung oder viel Kohlenhydratlast haben wir immer eine hohe Insulinproduktion, weil der Körper merkt, hey, das ist eine erste Blutzuckerspitze an meinem Blutgefäß. Das Blutgefäß fängt an, sich zu entzünden. Da muss ich sofort Insulin produzieren. Kommt von der Bauchspeicheldrüse, wird es angeliefert und dann geht der Blutzuckerspiegel wieder runter. Und wenn wir aber jetzt dreimal am Tag solche Blutzuckerspitzen erzeugen, drei Hauptmahlzeiten, vielleicht zwischendurch noch einen Keks essen oder eine Banane als Zwischenmahlzeit, dann habe ich ständig einen hohen Insulinspiegel und natürlich Blutzuckerspiegel auch. Und jetzt kommt der Zusammenhang, chronisch erhöhte Insulinspiegel im Körper schalten Entzündungsgene an. Es wird also genetisch angeschaltet, dass dann entzündliche Botenstoffe im Körper hochreguliert werden. Und dann sind wir voll im Krankheitsweg.
Ja, und dann hast du eben in deiner ersten Liste, du sagtest vor dem Buch, hätte ich gesagt, Gemüse, Gemüse.
Ja.
Heißt das für die, die jetzt reinhören, okay, es muss unbedingt eine vegane Ernährung sein, die dann förderlicher ist oder besser ist?
Nö, muss nicht sein, weil wir haben im Buch auch aufgezeigt, 2/3 des Eiweißes wäre gut aus pflanzlichen Lebensmitteln, um einfach Linsen, Erbsen, Bohnen und Lupinen zum Beispiel, Kichererbsen, diese Produkte zu haben. Aber 1/3 vom Eiweiß sollte auch tierisch sein, weil 1/3 bedeutet einfach, dieses tierische Eiweiß ist hochwertiger, hat aber den Nachteil, dass tierisches Eiweiß immer Arachidonsäure enthält. Arachidonsäure ist ein Entzündungsantreiber. Deshalb ist es gut, arachidonsäurearm sich zu ernähren. Und deshalb 2/3 pflanzliches Eiweiß, 1/3 tierisches Eiweiß. Und beim tierischen Eiweiß ist es halt ganz wesentlich, auf eine hohe Qualität zu achten. Da gibt es einen großen Unterschied im Arachidonsäuregehalt, wenn ich zum Beispiel Tiere oder Wurstwaren aus der Massentierhaltung betrachte, im Vergleich zu Tiere, die oder Tierprodukten, die auf der Wiese gehalten wurden oder Biotiere waren. Und das beste Fleisch wäre Wildfleisch.
Okay.
Niedrigster Arachidonsäuregehalt.
Und Arachidonsäure zur Erklärung ist eine Omega-6-Fettsäure?
Genau, das ist eine Omega-6-Fettsäure, die im 1-Makrophagen-Ausbildung erzeugt.
Ah ja, okay. Und dann sind wir wieder zurück in unserem Knorpel, in unserer Gelenkstruktur. Und hier haben wir einen Anschalter für die M1-Makrophagen, also pro-entzündliche Situation. Mhm. Wenn wir es rausnehmen, würden wir quasi abschalten können. Und dann lass uns aber mal bei den Fettsäuren bleiben, weil du hast es eben auch so Pflanzenöle schon mal mit angedeutet und angerissen, die auch nachweislich einen höheren Omega-6-Gehalt haben.
Ja.
Welche Rolle spielen hier gerne auch dieses Thema Omega-3-Fettsäuren, aber gerne auch gesättigte Fettsäuren? Sind die so schlimm oder gib uns da gerne nochmal einen Überblick.
Genau. Also die Omega-6-fettsäurereichen Öle, Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl und Sojaöl sollten gar nicht mehr eingekauft werden, weil wir haben einfach einen Omega-6-Überschuss. Meine Empfehlung ist auch, Nüsse zu essen. Also das bedeutet, Sonnenblumenkerne und Mandeln und Haselnüsse über den Salat ist richtig gut. Und natürlich benutzen wir die Sonnenblumenkerne, aber das ist dann kein konzentriertes Öl, sondern da in den Kernen haben wir halt ganz viel Mineralien und Spurenelemente. Und deshalb also, wenn es gelingt, diese Omega-6-reichen Öle wegzulassen, hat man einen großen Schritt getan. Weil wenn man überlegt, was macht der Körper mit diesen Omega-6-Fettsäuren? Der baut die einfach in jede Membran ein. Und wenn wir viel Omega-6-Fettsäuren in den Membranen haben, dann ist die Kommunikation zwischen den Zellen viel schwieriger, viel starrer und Systeme entzünden sich viel leichter. Auf der anderen Seite sollte viel Olivenöl genommen werden, erste Pressung kalt gepresst. Da haben wir riesige Mengen an Polyphenolen, Oleokanthal, Tyrohydroxytyrosol zum Beispiel. Das Olivenöl sollte durchaus etwas bitter noch schmecken, weil dann sind die Polyphenole richtig drin. Und die Omega-3-fettsäurereichen Öle wie Leinöl, wenn man da einfach jeden Tag einen Esslöffel zu sich nimmt, über einen Salat oder eine Quarkspeise, dann begeben sich diese Omega-3-Fettsäuren in die Membransysteme der Zellen und alles wird viel ruhiger und entzündungssenkender.
Und hast du da, wenn man jetzt darauf, also diese Dinge auch mit befolgt, also ich hoffe sehr, dass die Leute zuhören, mitschreiben, vielleicht nochmal zurückspulen, nochmal abhören, sich daran zu orientieren, wann kann ich davon ausgehen, dass sich ein Effekt mit einstellt?
Also der Effekt stellt sich innerhalb von wenigen Wochen ein, weil zum Beispiel auch die roten Blutkörperchen, da kann man das ja auch messen, da gibt es sozusagen einen Messparameter Omega-Index. Da wird gemessen, wie viele Omega-3-Fettsäuren Omegas und gegenüber Omega-6-Fettsäuren sind in den Membransystemen enthalten. Und wer einen guten Omega-Index hat, der weiß dann, der ist auf der richtigen Seite und das ist schon nach 3-4 Wochen messbar. Aber vorher hast du noch gefragt mit den gesättigten Fettsäuren.
Ja, Entschuldigung. Ja,
genau, das ist mir gerade auch noch eingefallen, ja. Weil viele, ich sage jetzt mal DGE-Experten, sagen das heute leider immer noch, dass gesättigte Fettsäuren schlecht wären, Entzündungen machen würden, dass gesättigte Fettsäuren insgesamt auch Cholesterinwerte verschlechtern würden. Und das ist alles falsch. Gesättigte Fettsäuren kommen in Sahne vor, in Butter vor, in Kokosöl. Und heute wissen wir, die gesättigten Fettsäuren, die sind gut und schützen vor Alzheimer, machen gute Cholesterinwerte. Und die früheren Aussagen, dass man Magermilchprodukte nehmen sollte, ist richtig kontraproduktiv, weil stell dir vor, du isst einen Naturjoghurt mit 0,5% Fett oder 0,0% Fett, gibt's ja auch schon, dann sättigt der Joghurt dich gar nicht. Du hast dann das Gefühl, du musst jetzt noch eine Brezel essen oder du musst jetzt noch ein Brot essen, um satt zu sein. Wenn du aber einen Vollmilchjoghurt mit 3,5% Fett zu dir nimmst, dann sättigt es das Lebensmittel. Das heißt, diese fettarmen Milchprodukte, die favorisieren den Kohlenhydratverbrauch und letztendlich die Entzündung im Körper.
Und es zeigt uns ja, dass lebensmittelseitig, ne, es wird immer so ein Teil rausgepickt, so jetzt sind wir mal wieder gegen Fett unterwegs, dann passen wir daran Lebensmittel mit an und so dieser systemische Blick, so wie du ihn auch drauf hast, taucht dann nicht auf. Aber warum hält sich das denn nach wie vor noch so? Also gesättigte Fettsäuren sind so dramatisch und so schlecht. Also was müssen wir tun, damit wir das verändern können?
Die Veränderungsprozesse sind solche Podcasts mit dir zum Beispiel, weil hier sprechen wir große Bevölkerungen an. Im Buch habe ich auch geschrieben, wir gehen davon aus, dass innerhalb von einem Jahr diese Abwertung der gesättigten Fettsäuren aufgehoben wird, weil im Zuge von KI ist das ganze Wissen ja präsent. Und dann tun sich so alte Ernährungsmythen, die falsch waren, dann immer schwerer. Die Herausforderung ist halt, dass in der universitären Lehre heute immer noch gesättigte Fettsäuren gleich schlecht gelehrt wird. Und dann verlassen jedes Jahr Tausende von Ökotrophologen die Universität und empfehlen entsprechend dem, was sie gelernt haben, ihren Kunden. Aber ich denke, das dauert nicht mehr lange. Durch das KI-Zeitalter bewegt sich jetzt viel mehr, sodass man auf die Wahrheit der Ernährungslehre kommt.
Ja, Und wenn wir bei Ernährung noch weiter dranbleiben, denke ich, da komme ich wieder, das können die Zuhörenden nicht wissen, wir haben eben am Eingang drüber gesprochen, haben kurz über Frühstück gesprochen.
Ja.
Und mich würde hier neben dem, was gegessen wird, so das Quantitative sehr interessieren.
Ja.
Also wie häufig macht es Sinn zu essen am Tag? Gilt es nach wie vor, dass man sagt, 3 Hauptmahlzeiten, 2, 3 Zwischenmahlzeiten, dass man das gut aufteilt? Macht intermittierendes Fasten Sinn? Sind das Elemente, die mit dazugehören? Lass uns da gerne dran teilhaben.
Genau, am besten ist es, man schaut diese Fragen alle unter dem Aspekt der Entzündung an. Mhm. Also was macht welche Ernährung mit den Entzündungswerten? Und das schlechteste Frühstück wäre ein Toast mit Honig oder mit Marmelade. Weil dann hast du schnell verfügbare Kohlenhydrate, du hast immer eine Blutzuckerspitze, dadurch wieder Insulin. Insulin schaltet Entzündungsgene an. Das heißt, wer sagt, ich muss morgens frühstücken, dann wäre ein Frühstück mit 2 Eiern, mit ein paar Nüssen und vielleicht einem Brot und mit dick Butter drauf, ja, dann eine ganz gute Variante. Letztendlich geht es auch darum, zu überlegen, wie oft muss man denn überhaupt essen? Und die frühere Empfehlung, eben 3 Hauptmahlzeiten zwischendurch, noch 2 kleinere Mahlzeiten, das ist völlig überholt, weil das fördert die Entzündung, weil der Körper kommt gar nicht in die Insulinpause mehr rein. Muss jedes Mal, wird er gegessen, muss er Insulin produzieren, weil in der Regel sind immer Kohlenhydrate dabei. Und die beste Möglichkeit wäre, eine Mahlzeit wegzulassen. Entweder das Abendessen oder dann das Frühstück. Ich mache selber zum Beispiel, ich esse erst um 12 und dann um 20 Uhr habe ich wieder fertig gegessen und es sind 16 Stunden dazwischen. Hm. Morgen stehe ich natürlich auf und trinke einen Tee und einen Kaffee, aber alles natürlich ohne Zucker. Und dann habe ich eine Insulinpause geschaffen, das sogenannte Intervallzeitfenster auch von 16 Stunden erreicht. Und da gehen die Insulinwerte dann richtig runter. Und man merkt es dann auch, dass dadurch Entzündungsgene ausgeschaltet werden. Und deshalb also lieber 2-mal essen und dann aber auch schauen, dass man nicht zwischendurch snackt. Und das Obst, da soll man weiterhin essen, aber dann halt immer zu einer Hauptmahlzeit.
Am Ende haben wir das Beste.
Am Ende, genau. Ja. Praktisch am Ende, bevor wir die Gewürznelken schlucken.
Ja, genau. Aber das führt mich zu einem wichtigen Punkt, weil das ist für mich noch ein Block im Ernährungsteil, wo ich gerne mit dir zu sprechen möchte. Du hast die Gewürze mit angesprochen.
Ja.
Ich verstehe dich, dass du quasi, wenn wir über Kurkumin, Ingwer sprechen, dass wir das quasi super gut in die Nahrung mit einbauen können.
Ja.
Das heißt, wir können Ingwer mit anbraten, wir können das mit verwenden, können es in Salat mit verwenden. Wir können, ich denke dann an ein super leckeres Curry beispielsweise zubereiten, viel Kurkuma mit verwenden.
Ja.
Durchaus gängige Praxis heutzutage auch, dass man diese Pflanzenstoffe als Supplements mit einsetzt.
Ja.
Und führt mich so ein bisschen in das Thema, gibt es mikronährstoffseitig etwas? Weil wenn ich an Gelenke denke und an meine Biologiekenntnisse und wie ist eine Gelenkstruktur aufgebaut, welche Aminosäuren braucht man, woraus ist Knorpel aufgebaut, was ist mit Kollagen, Glucosamin? Mhm. Macht es Sinn, sowas zu verwenden, mit einzubauen? Gib uns da gerne eine Einschätzung von dir.
Ja, also man stellt mir häufig diese Frage, wenn ich diese entzündungshemmende Ernährung so richtig umsetze, im Buch habe ich dann ja auch den neuen Wert der entzündungshemmenden Kapazität mit Frolux genannt oder den Frolux-Wert eingeführt. Und dann fragen mich viele, wenn ich jetzt auch jeden Tag so ein Gewürzquark, das ist auch so ein gutes Rezept, mit um viel Frolux zu schaffen, ein Gewürzquark, also man nimmt einen Quark, macht Leinöl rein und da kann man die ganzen Gewürze, Kurkuma, Ingwer, Zimt, Chili und Pfeffer reinmachen, ein paar Beeren dazu. Wenn ich jetzt jeden Tag so ein Gewürzquark esse und entzündungssenkende Prinzipien umsetze, wie ich sie beschrieben habe, reicht es dann aus, um den Knorpelaufbau wieder zu schaffen.
Ja.
Und ich weise dann darauf hin, das ist die Basis, die brauchen wir. Aber es reicht nicht aus, um einen jahrelangen Prozess der Entzündungserkrankung im Gelenk umzuprogrammieren. Und dann brauche ich zusätzlich Nährstoffe. Ich habe das am Beispiel von dem Spurenelement Bor dann auch aufgezeigt. Bor geben wir so im Bereich 8 Milligramm, 8-9 Milligramm pro Tag. Und wenn man das jetzt in Nüsse umrechnen würde, Nüsse sind bohrreich, dann wären das 400 Gramm Mandeln. Und das heißt, die Mandeln sind schon gut. Ich kann aber nicht diese therapeutische Bohrmenge dann zu mir nehmen. Oder beim Vitamin D ist es auch so. Vitamin D sollte man so 4000 internationale Einheiten pro Tag aufnehmen, sodass der Vitamin D-Spiegel dann so zwischen 40 und 60 Mikrogramm pro Liter kommt. Wenn ich dann überlege, was sind Lebensmittel, die viel Vitamin D enthalten, das ist Hering, da müsste ich auch jeden Tag 400 Gramm essen. An den Beispielen sieht man, wenn es darum geht, die Überwindung einer langjährigen Arthroseerkrankung zu schaffen, brauche ich auf jeden Fall initial die ersten Monate Nährstoffe zusätzlich. Okay. Okay. Und dann kommen natürlich Glucosamin noch dazu und Chondroitin und Kollagen, wie du schon gesagt hast, weil die Menschen essen heute nicht mehr Knorpel und solche Strukturen von Tieren wie früher.
Die mir die Baustoffe geben, um dann wieder aufbauen zu können. Also Step 1, Schalter umlegen, Entzündung abstellen, beziehungsweise ich nenne es immer ganz gerne auch erstmal lösen, weil anti-entzündlich, da sehen wir ja medikamentös viel, was getan wird. Wir unterbrechen Entzündung, also wir wollen Entzündung lösen, Schalter umgelegt, M1-Makrophagen werden abgestellt, M2 wird aktiv. Mhm. Jetzt haben wir die beste Grundlage und dann sagst du, okay, es ist Bohr, nehme ich mit, Vitamin D3. Gibt es noch andere Mikronährstoffe, auf die geachtet werden sollte?
Glucosamin und Chondroitin, Ackerschachtelhalm, Brennnessel und diese schwefelhaltige Aminosäure Methionin. Weil Methionin hat durch den Schwefel eine hohe Entzündungssenkungskraft und wird im Körper zu Cystein umgewandelt. Und Cystein ist die limitierende Aminosäure für die körpereigene Glutathionbildung. Und Glutathion ist das wichtigste Antioxidant im Körper. Und deshalb sollte Methionin auch dabei sein.
Und dann geben wir es nochmal mit. Methioninreiche Lebensmittel, schwefelige Aminosäuren in Eiern beispielsweise. Das ist auch so eine neue Ernährungsempfehlung. Wenn wir, auf wie viele Eier dürfen es denn sein? Und ich glaube, die aktuelle Empfehlung liegt bei einem pro Woche.
Drei. Die haben sogar jetzt drei von der DGE zugestimmt. Ja. Drei pro Woche zusätzlich zu irgendwelchen Eiernudeln oder so. Und es ist natürlich Quatsch, weil wir sehen, die Eier bringen eine hohe biologische Kraft. Und wir brauchen auch mehr Eiweiß, weil wir wollen ja den Knorpel aufbauen und alle Aufbauprozesse brauchen hochwertiges Eiweiß. Auf der anderen Seite wieder, Eier haben Arachidonsäuren, denn liegt praktisch, um eine Entzündungserkrankung zu überwinden, die Lösung in der Mitte, so zwei Eier am Tag. Mehr soll es da nicht sein, aber das sind dann einfach eine andere Menge wie drei pro Eier.
Das stimmt.
Pro Woche.
Absolut. Genau.
Und das Cholesterin in den Eiern ist schützendes Cholesterin, erhöht die Cholesterinwerte nicht, Entzündung senken. Beim Ei ist das Gelbe vom Ei, viel Lycopin drin und da sieht man, dass man an Eiern so nicht sparen darf.
Lieber Wolfgang, wenn wir auf die Säulen der therapeutischen Ansätze, vielleicht auch präventiven Ansätze schauen, Ernährung nehmen wir mit. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut einmal umrissen, um zu verstehen, okay, wir wollen hier Schalter umlegen, wir wollen den Prozess umkehren. Was ist es dann noch, wo du sagen würdest, das ist entscheidend? Also ich denke an Bewegung beispielsweise, weil du es eben auch gesagt hattest, wir sehen die Arthrose eigentlich bei Bewegungsmangel als Risikofaktor, auch für chronische Entzündung. Was gibt es im Bereich Bewegung? Worauf würdest du schwören oder was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch daraus?
Also zunächst mal, warum ist Bewegung essentiell? Bewegung, jeder bewegte Muskel hat ein Ergebnis, er produziert Entzündungsauflösungen. Das heißt, wer nur rumsitzt, hat keine Entzündungssenkung über die Muskeln. Und natürlich sagen mir dann viele Arthrosepatienten, ja, aber mein Knie tut ja weh. Wenn wir aber heute wissen, jeder Muskel, der sich bewegt, baut Entzündungen ab, dann kann ich immer Liegestützen machen, gehe ich Aquajoggen, dann suche ich mir die Übungen raus, die mir halt nicht wehtun. Und wir arbeiten immer mit der sogenannten doppelten Gelenkaktivierung. Wir fördern zunächst mal so eine allgemeine funktionelle Kräftigung im ganzen Körper. Also weg jetzt in der ersten Dimension, weg von dem Gelenk, was schmerzt, sondern wir bauen allgemein einen kräftigeren Körper. In der ersten Gelenkaktivierung bauen wir zusätzlich Koordinationsübungen ein, zum Beispiel Zähne putzen auf einem Bein, um einfach auch die Ansteuerung von Nervmuskel zu erhöhen. Und dann kommt erst die doppelte Gelenkaktivierung, dass wir zusätzlich für jedes arthrotische Gelenk Spezialübungen haben. Und die Spezialübungen fangen zum ersten Mal an mit zweimal Massage des Gelenkes. Weil wir heute wissen, dass eine leichte Massage immer diesen M2-Makrophagenzustand fördert. Und deshalb also Massagen mit so Kräuter, Balsam zweimal an dem Belastengelenk hat immer eine gute heilende Wirkung. Und wenn wir dann beide Therapieansätze, die erste Gelenkaktivierung über die allgemeine Kräftigung und Koordination, dann mit der zweiten Gelenkaktivierung über spezielle Übungen am Gelenk kombinieren, dann haben wir den besten Erfolg.
Das heißt, es hat, ich merke das schon, Sportwissenschaftler, ganz klar, wir haben diesen Trainings, den Trainingsaufbau mit integriert. Gibt es aber trotzdem, wenn wir jetzt da mal kurz rauszoomen, gibt es irgendeine Bewegung, die besonders gut geeignet ist, antientzündlich zu funktionieren? Also mal unabhängig davon, ob es gerade kann.
Genau, es gibt so ein paar Übungen. Das ist eher immer die Überlegung, bei welcher Übung werden viele Muskelfasertypen oder viele Muskelpartien aktiviert. Mhm. Und es wäre zum Beispiel der Unterarmstütz. Der Unterarmstütz, weil der Rückenmuskulatur, Brustmuskulatur, Schultermuskulatur und Stützmuskulatur insgesamt aktiviert. Und das kann jeder. Also so einen Unterarmstütz kann jeder machen. Und deshalb ist, wenn du mich nach einer Top-Übung fragst, dann ist es der Unterarmstütz. Und da kann ich überall mitmachen. Oder ein ähnliches Prinzip, wo wir viele Muskelfasern aktivieren oder Muskeleinheiten aktivieren, wäre der Wall-Sit. Also an die Wand sitzen. Wenn man das 30 Sekunden lang macht, dann schafft man das nächstes Mal 35. Und da merkt man dann schon, dass man den Körper anstrengen muss.
Absolut. Und es zeigt uns, also sowohl Unterarmstütz befürworte ich auch sehr. Mhm. Der Vorteil, und du denkst doch gleich wieder in der Patientenlogik, wahrscheinlich, weil du schon häufiger gehört hast, ich kann das jetzt gerade nicht. Also ich kann jetzt nicht Fahrrad fahren, ich kann nicht laufen gehen. Und das Spannende, wie du es gerade gesagt hast, die Ansteuerung der Muskulatur, es geht nicht nur um Kontraktion, sondern es geht um Botenstoffe, die die Muskulatur aus ist, muss man sich auch hier nochmal überlegen. Die Muskulatur als riesengroße Drüse, die jetzt Entzündung mitlösen kann.
Genau, also ich brauche diesen Entzündungslöser Muskulatur in dem Gesamtkonzept. Deshalb sind es eben vier Bausteine. Das ist die entzündungssenkende Ernährung, das ist die Bewegung mit der doppelten Gelenkaktivierung, Stressmanagement und dann die zusätzlichen Nährstoffe. Und diese vier Bausteine sollte man möglichst alle von Anfang an spielen. Also nicht zunächst mal, ich mache jetzt mal nur die Ernährung, sondern möglichst alle vier gleichzeitig, weil dann spüren die Menschen nach 3 bis 4 Wochen, wow, es geht ja richtig voran.
Und dann lass uns, wenn du hast die Säulen gerade nochmal genannt, lass uns auf diese dritte, vierte Säule, je nach Reihenfolge, ich weiß nicht, ob du dem prioritär etwas einordnen würdest, aber lass uns über dieses Thema Stressmanagement sprechen. Hören wir auch in jedem Kontext. Aber warum jetzt bitte bei dem Thema Arthrose und chronische Entzündung?
Ja, letztendlich, wer ständig unter Strom steht, der nie abschaltet, der hat immer seinen Sympathikus, sein sympathisches Nervensystem angespannt und produziert dann permanent Cortisol, Stresshormon. Dadurch haben wir eine ständige Cortisolproduktion und der Körper beantwortet das in Entzündungen, weil das ist mir einfach zu viel. Und deshalb ist es wichtig, auch tagsüber einfach runterzukommen, spazieren zu gehen, Musik zu hören oder Atemtechniken zu machen. Im Buch habe ich dann so die 5-5 Atemtechnik, Herzkohärenzatmung auf 5 ein- und auf 5 ausatmen gezeigt. Es gibt dann aber auch 4-7-8 Atmung. Also die Atmung ist auch, was den Körper zur Ruhe kommen lässt.
Also Atmung nutzen, um Stress zu regulieren, um Entspannungsmodus quasi einschalten zu können. Mhm. Und ich mache da nochmal so die Überleitung in Richtung, um quasi auch Regeneration mit zu fördern. Und Regeneration finde ich deshalb immer so wichtig, weil ein Thema, was ist alles rund um Schlaf und Schlafregeneration? Mhm. Wie würdest du das einstufen? Spielt das eine wichtige Rolle?
Also im Rahmen von Entzündungsprozessen ist es wichtig, einen guten Schlaf zu haben, weil dort regenerierter Körper. Mhm. Und wer abends zum Beispiel Fehler macht, indem er noch Mails beantwortet oder zu lang ins Handy schaut, Handy und Fernseher machen Blaulichtstrahlen und diese Blaulichtstrahlungen, die hemmen die körpereigene Melatoninproduktion, dann ist immer der Tiefschlaf schlecht. Und dann stehen die Menschen morgens auf wie gerädert. Und das macht alles Entzündungsprozesse. Das heißt, eine große Möglichkeit, Entzündungen auf der mentalen Seite abzubauen, ist einen guten Schlaf zu finden. Und ich sage immer, versucht ein Abendritual aufzubauen, wo der Körper dann einfach weiß, zum Beispiel eine halbe Stunde vorher eine Tasse Melissentee zu trinken, dass der Körper dann weiß, okay, jetzt ist dann der Tag beendet, jetzt kann ich ins Bett gehen. Und ganz wichtig ist halt auch abends keine Stressgespräche mehr am Abendtisch zu haben, weil manche machen das auch falsch, dann wird über das Geschäft geredet und über alles Mögliche. Ich sage dann immer, redet doch übers Wetter und was ihr morgen schön machen wollt oder was besonders gut war an dem Tag. Und das ist einfach eine gute Vorbereitung für einen erholsamen Schlaf. Und du hast recht, manche kriegen Arthrose wegen Stress.
Es ist beeindruckend. Also es, ja. Die Zusammenhänge, die Zusammenspiele ja. Sind natürlich hochinteressant. Aber drehen wir es lieber wieder um. Also mit deinen Methoden legen wir den Schalter um,
ja.
Lösen Entzündung, gehen in die Heilung und dann wird es dem Titel auch gerecht, Arthrose endlich zu heilen.
Ja.
Ihr habt das auch untersucht. Also man kann quasi auch wirklich feststellen, dass Arthrose oder sich Knorpel wieder aufbaut. Was können wir uns da vorstellen? Ja.
Wir haben, bevor wir natürlich so riesengroß mit einem neuen Buch auf den Markt gegangen sind, haben wir auch viele MRT-Berichte gesammelt, vorher, nachher. Personen, die Arthrose Stadium 3 haben. Es gibt insgesamt 4 Arthrose-Stadien. Bei Arthrose Stadium 4 sagt der Mediziner Knorpel, Glatze, nichts mehr da. Mhm. Und wir haben also auch MRT-Befunde bei Arthrose Stadium 4, die der Körper ausheilen konnte. Und ein Arthrose-Schaden im Stadium 3, das ist auch sehr fortgeschritten, braucht ungefähr 9 Monate Ausheilungszeit. Bei Arthrose Stadium 4 sind wir bei 15, 16 Monaten Ausheilungszeit mit der Gesamtstrategie. Deshalb war es uns wichtig, wir haben also tausende von Feedbacks vorher gehabt. Wir waren uns deshalb 100% sicher. Und dennoch, das Buch ist dann auf den Markt gekommen und hat dann... Was der Pfeil sagt, kann das sein, weil mein Doktor sagt doch was ganz anderes. Ja. Und dann haben wir gesehen, gut, das ärztliche Gespräch, da ist der Patient näher beim Doktor. Und dann ist dieses gesprochene Wort einfach sehr stark. Und deshalb haben wir dann gesagt, gut, wir werden in der Sportärztezeitung mehrere Berichte publizieren, wissenschaftlich, wie es in einer Publikation notwendig ist, und zeigen, wie Arthrose ausheilen kann auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, auch welche Knorpel, Wege die Regeneration einschreitet. Und erst diese Publikation in der Sportärztezeitung, im August kommt jetzt die dritte, warum zum Beispiel nicht steroidale Antirheumatika, das sind so Diclofenac, Voltaren, Ibuprofen, völlig schlecht sind, weil man bekommt praktisch das Gefühl, der Schmerz ist weg, aber die Ausheilung der Arthrose wird immer schlechter. Das heißt, die nichtsteroidalen Antirheumatika, die hemmen die M2-Ausrichtung. Und erst als wir angefangen haben, diese spannenden hochwissenschaftlichen Themen in der Sportärztezeitung zu publizieren, haben wir dann die sogenannte Trustworthiness erreicht bei den Ärzten, die dann gesagt haben, oh, der Pfeil hat doch recht. Und das heißt, die Kombination der wissenschaftlichen Publikationen, die wir in der Forschungsgruppe vorangetrieben haben, die waren doch auch ganz entscheidend.
Aber es ist interessiert mich natürlich schon, wie Fachkollegen und insbesondere, sage ich mal, Orthopäden auf erstmal die Thesen reagieren, dann diese Erkenntnisse, dann die biologische Betrachtungsweise. Du hast es gerade mit den, alle würden immer sagen, nicht steroidale Antirheumatika, / Schmerzmittel, aber es ist ja eigentlich nur die Hemmung eines Leitsymptoms der Entzündung.
Ja.
Das heißt, ein Nebeneffekt, der entsteht, und das, was im Stoffwechsel passiert, wirkt sich sogar eher noch negativ auf den chronischen Prozess aus. Mhm. Aber wie reagieren Kollegen da drauf und Orthopäden? Du stichst da schon, muss man mal ganz ehrlich sagen, in Wespennest rein. Ne? Ich meine, es ist nicht
Also dadurch, dass dann die Publikationen in der Sportärztezeitung gekommen sind, war der Weg geebnet. Und ich kann natürlich dann immer sagen, schaut einfach in die Sportärztezeitung, jetzt für Fachkollegen. Hier sind die Knorpelregenerationswege aufgezeigt, was die M2-Makrophagen alles anstoßen können. Und ich wurde dann sogar im März eingeladen zum Fachorthopädenkongress Weiterbildung als Redner, um denen das vorzustellen. Ja. Und die waren natürlich schon überrascht, aber waren dann auf der anderen Seite auch froh zu sehen, dass der menschliche Körper doch Regenerationskräfte hat. Und die haben ja jahrzehntelang immer gesagt, Knorpel regeneriert nicht. Und die hatten natürlich unter ihren Gesichtspunkten auch nie eine Regeneration gesehen. Während wir in der Praxis immer schon dran gearbeitet haben und die Erfolge gesehen haben, haben die dann verschiedene Therapien gemacht, wie Knorpeltransplantationen. Die Knorpeltransplantate sind dann immer abgestorben. Und deshalb haben die gesagt, hilft ja nichts. Ja, und klar, die Transplantate sind deshalb abgestorben, weil das Milieu nicht verändert wurde. Ja. Man ist also einen Schritt einfach zu wenig gegangen. Ja. Und deshalb kann ich den Orthopäden gar keinen Vorwurf machen. Die haben es tatsächlich nicht besser gewusst. Und nehmen das jetzt aber schon auf. Also das ist, es gibt ja auch viele konservativ arbeitende Orthopäden, die haben natürlich Juhu gerufen und haben gesagt, wir wussten doch schon immer, dass man nicht nur operieren muss.
Wolfgang, was müsste passieren, dass diese Erkenntnisse, also ich merke das schon, du und dein Team, ihr seid dran, Fachvorträge, Fachartikel. Das heißt, wir müssen natürlich Zugang gewinnen zu Menschen, die im medizinischen Kontext tätig sind. Mhm. Ich denke da auch an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Aber was müsste in der Praxis oder auch in der Klinik passieren? Welche Weiterbildung vielleicht, dass dieser Blick auf Arthrose, dieser Perspektivwechsel wirklich stattfindet?
Das ist natürlich schwierig, weil die operierenden Orthopäden, die leben ja von der OP.
Das war die, ja.
Und die wird man nie erreichen, sondern es ist wichtig, den Endverbraucher zu erreichen, dass die wissen, halt, es gibt ja doch Möglichkeiten. Weil man muss schon auch sehen, wenn so ein Kniegelenk ausgetauscht wird, ist ja die Entzündungsreaktion nicht weg. Und das Zweite ist, so ein Implantat hält natürlich auch nicht ewig. So durchschnittlich 12 bis 14 Jahren. Und was ist nach 14 Jahren dann? Dann muss man das wieder austauschen. Und das heißt, man begibt sich dort richtig in eine OP-Falle. Und ich glaube, das ist eigentlich das größte Thema, wenn es uns gelingt, über solche Podcasts weiterhin das Arthrose-Buch in der Bestsellerliste zu halten. Das ist jetzt 12 Monate in der Spiegel-Bestsellerliste.
Wahnsinn.
Dann schaffen wir den Wendepunkt in den Köpfen der Kunden. Der Endverbraucher.
Das heißt, was würdest du jedem Arthrosepatienten, jeder Arthrosepatientin heute als erstes sagen oder mitgeben?
Ach, gleich diese bahnbrechende Aussage, dass Knorpel regeneriert und dass Arthrose heilbar ist und dass Knorpel wieder aufbaubar ist mit der richtigen Strategie.
Und jetzt kommt etwas, das ist fast eine rhetorische Frage, aber oder auch aber ich möchte es gerne von dir nochmal hören.
Ja.
Also die Maßnahme, über die du sprichst, wer hätte es gedacht, helfen auch Menschen, die noch keine Arthrose haben. Und wenn ich Ü65 sage, jeder zweite Mensch hat Arthrose, können wir wahrscheinlich die Techniken auch präventiv sehr gut nutzen. Ernährungsseitig, Bewegung, Stressregulation, Stressmanagement und auch passende Mikronährstoffe, wobei man da vielleicht nochmal anpassen könnte. Aber
genau. Also
in der Richtung.
Für die Prävention würde es ausreichen, die drei Hauptbausteine, entzündungshemmende Ernährung, Stressmanagement und Bewegung nach der doppelten Gelenkaktivierung zu machen. Und sobald ich ein Zipperlein spüre, nehme ich zusätzlich Nährstoffe.
Lieber Wolfgang, ich habe dir schon sehr viel Zeit genommen. Es ist super spannend, mit dir hier drüber zu sprechen. Gib uns abschließend noch so einen Gedanken, den du vielleicht den Zuhörenden hier noch mitgeben möchtest. Vielleicht den ersten Schritt. Also ne, wir sprechen über Wissen, aber wir wollen die Leute dazu einladen, dass sie mitgehen und das auch umsetzen.
Ja.
Was würdest du ihnen mitgeben wollen? Was ist so der erste Anstoß, der den Stein ins Rollen bringt?
Ja, das ist immer das Thema, wenn man viel interessante Tipps bekommen hat, dann gibt es im Managementbereich so die Überlegung, man muss innerhalb von 48 Stunden ins Handeln kommen. Das heißt, alle, die jetzt den Podcast gehört haben und denken, wow, da kann ich auch vieles umsetzen, dann ist es wichtig, nach 48 Stunden schon die ersten Dinge umgesetzt zu haben. Und ich würde mit dem Gewürznelken schlucken anfangen, weil das kann man bei jedem Edeka und Kaufland um die Ecke sich besorgen. Und dann befindet man sich auf dem Weg. Und wenn man dann eben mit dem Buch die weiteren Hitlisten der entzündungssenkenden Lebensmittel raussucht und dann sagt, okay, zukünftig kaufe ich dann nur noch Lebensmittel ein, die in den Top 5 oder so immer gelistet sind, und mache vielleicht ein Commitment, so täglich so ein Gewürzquark mir zu richten, dann ist schon viel, viel erreicht.
Die kleinste Veränderung erzeugt hier den größten Erfolg.
Ja.
Super, das klingt sehr gut. Also, liebe Menschen, Arthrose ist nicht das Ende, so können wir mal festhalten. Und ganz im Gegenteil, es kann der Wendepunkt sein, um jetzt, und wie Dr. Wolfgang Falk gerade auch euch mitgeteilt hat, hier wirklich mit kleinen Schritten auch zu beginnen und wirklich an die Ursache heranzugehen und dem Mythos, den können wir gleich zur Seite schieben. Es ist reiner Verschleiß. Nein, wir wissen jetzt, Arthrose ist heilbar, und wir wissen auch, dass sich Knorpel wieder aufbauen kann. Mit diesen vielen spannenden Tipps, lieber Wolfgang, ich danke dir sehr, dass du dir heute so viel Zeit für uns genommen hast, und bin sehr gespannt auf alles Weitere, was von dir und deinem Team kommt.
Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte, Matthias. Und viel Erfolg euch, die zugehört haben bei der Umsetzung. Weil vielleicht als Schlusswort, nichts ist so wertvoll wie das eigene Gelenk.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.